Alright, wir sind live.
We back. Let's go.
Willkommen zurück. Game Changers Podcast.
Game Changers, Episode, baby.
Episode 14 mittlerweile. Zum 15. Yeah, 14, Mal. mein Name ist Michael Sotcher. Ich bin hier mit meinem wunderbaren Co-Host.
Jakob Johnson, let's go.
Yes, und wie immer, wir haben eine ganz coole Episode für euch vorbereitet. Jakob, erzähl doch mal, was haben wir heute geplant?
Ah, wieder eine wunderbare Folge. Es soll gehen um den Einfluss der Medien auf die NFL. Wir stellen uns der Frage ein bisschen, ob Football mehr Sport oder mehr Show ist. Und vielleicht mal vorneweg, bevor du mich fragst, was ich heute gemacht habe, frag ich dich mal, wie geht's dir, Bro? Was geht bei dir? Was gibt's neu?
Also erstmal vorab, es ist bei mir, es ist, was ist das, 20.45 Uhr abends. Bei dir ist es was, Viertel vor zehn. Es ist spät abends, die Tage sind lang, es ist busy, bei mir ist viel los. Ihr wisst, die Zone-Coverage ist in full go bei uns. Alter, zwei Eltern, drei Kinder und wir versuchen das gerade eben. Meine Frau hat versucht, die beiden Älteren ins Bett zu bringen, während ich versucht habe, das Baby ins Bett zu bringen. Die eine schreit, der andere will nicht schlafen. Also es ist jonglieren. Aber es ist cool. Nee, es ist gut, aber viel los. Anderes cooles Ding ist, meine Eltern sind in town. Die sind vor zwei Tagen angereist, also haben ihre erste Enkeltochter kennenlernen dürfen, was sehr cool war. Und ja, jetzt habe ich die für ein bisschen über eine Woche hier. Also ist cool. Dann ist ein bisschen.
Ja, das ist wie Tampa. Ihr spielt Cover 2 normalerweise und jetzt kommt so der Tampa-Call. So ab und zu kann jetzt die Oma genau. In die Mitte droppen, noch ein bisschen was dazu.
Ja, siehst du, ja, genau, das hast du so. Dein Plug Safety, der ab und zu mal also reinspringen kann.
Aber, decken kann, Mann.
Ja, nee, viel los, aber alles cool, Mann. Es ist gut und. Wir enjoyen es auf jeden Fall im Augenblick. Erzähl bei dir, Mann. Ich weiß, einiges los. Wir wollen natürlich hören, was da abgeht.
Hey, ja, es ist Mittwoch, bisschen Recovery Day heute gehabt, Pool-Workouts. Und danach haben wir ein paar Häuser angeschaut.
Erzähl.
Und, ja, ein bisschen, also hier Südflorida gibt es schon einiges. Ein Spot gesehen, der ganz cool aussah.
Großer erzähl mal Lot. So statsmäßig, was sind so die Kriterien? Was, wie viele Bedrooms, Bathrooms, Square Feet?
Okay, bro, ich bin simpel. Das, für mich ist es noch nicht so, dass das so finale Haus, ja, das muss jetzt noch nicht alles haben, was ich mir in meinem Leben eher träume.
Okay.
Aber so drei Schlafzimmer wären schon mal stark.
Ja, ja.
Und ein Garten, der groß genug ist, dass du damit ein bisschen was machen kannst. Also
nice.
Ich will Bananen haben, ich will Blueberries haben, Plantains.
In also du ja Garten alles, oder was?
Ja,
also
hier Bäume. Alles an Bäumen pflanzen, ja, hier wächst alles. So, das heißt, ich gehe auf jeden Fall die No-HOA-Route.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Genau,
und dann mehr so Suburb-mäßig oder schauen wir immer noch so ein bisschen in the City mehr im Zentrum?
Ich finde das Coole ist, hier bist du, auch wenn du also ein bisschen Land einwärts gehst, bist du immer 10 Minuten von der City weg. Also zumindest im Strand. Du musst ja nur, am Strand ist immer was los, egal wie klar. Weit nach oben oder unten du gehst. Und das ist jetzt nur die Frage, ob es dann Miami-Dade wirklich wird, Broward oder West Palm County. Das sind so die drei Stadtzonen, die in Frage kommen.
Nice. Und ja, schon was dabei gewesen?
Ein bisschen was dabei gewesen. Also ein bisschen was wir gelernt über mich selber auch so tatsächlich. Der hat ein paar coole so gated Communities gezeigt, aber ich fühle mich
zu bougie. Ja, sind wir noch nicht. Auf dem Level sind wir noch nicht.
Okay, du, also das ist so sehr 55 plus Vibes dann, wenn du diese
gated Community gehst. Genau. Das ist echt so, Mann. Ich meine, wir leben ja auch hier in einer okayen Neighborhood. So, ich würde sagen, upper middle class wahrscheinlich und wir sind eingezogen, ich war 29, 30 und Alter, da sind Familien, die alle, ich meine, das fühlt sich echt an, 40, also 45, 50 plus sowas. Meine Kinder sind hier mit Abstand die jüngsten hier, weißt du, das ist was du auf jeden Fall, man merkt das.
Ja, also ich wäre einfach so ein Spot, wo ich so ein bisschen mein eigenes Ding machen kann.
Ja.
Jetzt hat mich aber der Realtor direkt mit so einem Audible gehittet, ja, der zeigt mir die eine Property, die mir gefallen hat, großer Garten, boom, boom, hat alles gepasst eigentlich, okay, das war so mein Frontrunner jetzt. Jetzt sagt er so, hey, Digga, die Property direkt daneben ist auch auf dem Markt. Und du könntest die beide holen, kombinieren Und dann hättest du so ein, dann hast du, also dann wäre es schon riesig, dann wäre es ein riesiges Stück Land. So.
Mhm.
Aber es ist nicht ganz so, was ich mir vorgestellt habe vom Budget, weißt du, ich
meine, das war nicht so. Das ist, ey, ein Investment, Digga.
Ja, mal schauen.
Ja, der wäre schon nice, okay.
Ist auf jeden Fall eine Überlegung.
Nice, Mann. Ja, freut mich, Mann, Alter. Making moves.
Making moves, bro. Making moves. Growing up.
I love it, Mann. So muss sein, Mann. Aber erzähl mal workout-mäßig, wann ist dein Workout nochmal?
Es sollte eigentlich heute sein, es wurde nach hinten geschoben.
Ach, no way.
Ende der Woche. Das heißt, wir machen das Ding am Freitag, genau. Und dann, Digga, ich bin
was
ready.
Was passiert?
Ich fühle mich gut an. Einer von den Scouts, die er da haben wollte, der hatte irgendwie einen Terminkonflikt und dann haben wir uns da also angepasst.
Okay. Erzähl ganz kurz noch, Tropical Storm, ist da was durchgefahren? Ist der angekommen bei euch? Oder?
Nicht wirklich. Also, es hat ein bisschen geregnet, aber hier regnet es eigentlich, also es ist gerade Regensaison in Florida.
Ja,
das heißt,
ja.
Es regnet einmal am Tag ein bisschen oder es bewölkt auf jeden Fall. Aber vom Sturm kam diesmal nichts an. Da war es vor so 3 Wochen, als ich hier angekommen bin, war es da schlimmer. Da war ja richtig Überflutung und alles. Aber diesmal ging's.
Okay, nice. Okay, sehr gut.
War cool. Alright, so einsteigen. Alright.
Lass einsteigen.
Alright, also, die große Frage ist, ist Football mehr Sport oder Show? Football ist ja auf jeden Fall ein Entertainment-Sport, der vom ganzen Drumherum lebt. Ich meine, wir erleben Football ja nicht nur am Game Day, sondern es gibt die ganzen ESPN-Shows drumherum, die ganzen Podcasts, die ganzen Streamer und alles, was um den Football drumherum eben passiert und auch was auf dem Feld passiert, ist ja sehr der Show angelehnt. Du hast die Nationalhymne, die Flieger, die da drüber fliegen, die Cheerleader. Alles ist auf angelegt, ein spannendes Entertainment-Produkt zu liefern.
Mhm.
Das ist meine Frage, bevor wir tiefer reinsteigen, einfach mal vorneweg. Wie siehst du das Ganze? Siehst du Football mehr als Sport oder als Show im Vordergrund?
Ja. Okay, lass mal ganz kurz dann die Frage ein bisschen eintauchen. Lass mal Mathe machen ganz kurz. So, wenn du überlegst, okay, du spielst Football, was 4 Monate aus dem Jahr und dann hast du ein Game Day, Montag und Donnerstag ein Primetime. Also du spielst, es ist nicht viel Football. Ich denke trotzdem, im Kern, der Kern ist Football, aber im Endeffekt, du sehr limitiert spielst du Football, aber du redest darüber 24/7, 365. Das ganze Jahr über wird Football News, wie du sagst, Spektakel, da sind was weiß ich, Fantasy Football, die ganzen Medien, Podcasts, Instagram, Twitter, Alter, es ist so ein riesen Entertainment Business, dass ich auf jeden Fall, ich denke, es ist eher eine Show, es ist eine riesen Big Time Show mit Football so als Kern, aber im Endeffekt ist es ein Entertainment.
Ja, also der Sport ist natürlich real und wenn ihr euch davon selber überzeugen wollt, ich meine, es gibt genügend Vereine, geht mal zum Verein, zieht Pad und Helm selber an, rennt mal gegen jemanden dagegen, dann spürst du, dass du Football nicht so einfach scripten kannst, aber du kannst natürlich schon sagen, dass hey, die NFL ist am Ende des Tages einfach Entertainment und wie ein reisender Zirkus. Ich meine, allein was da an logistischen Sachen passiert, du hast die ganzen Mannschaften werden eingeladen in Fliegern, die fliegen da zu der Stadt hin, wo das nächste Spiel ist. Zeitgleich mit, wie wir da im Hotel ankommen, kommen am Tag vorher schon die ganzen Equipment-Jungs an, tun das komplette Hotel für uns umbauen, damit wir uns da wohlfühlen als NFL-Spieler, weißt du, ich meine, das ist ja auch noch crazy, ein ganzer, so ein Traveling-Circus, der jedes Jahr passiert. Und dieses ganze Ökosystem aus Medien, also klar, die großen Medien sind eine Sache, ESPN, die ganzen Fernsehsender, aber du hast ja auch die ganzen lokalen Zeitungen und Beatwriter und Radiopersönlichkeiten, die alle davon leben, dass die Show NFL immer weitergeht.
Klar, ja, ich meine, du sagst es, Mann, das Ding ist, ich meine, ich glaube, Leute realisieren auch gar nicht, wie viel da eigentlich hinter den Kulissen vorgeht und wie viel Arbeit da reingesteckt wird, um das Ding so global und so massiv zu machen, wie es ist. Und es ist einfach, es ist krass, Mann. Es ist einfach, ich denke, es ist einfach schwer zu argumentieren, dass der Entertainment-Faktor nicht im Vordergrund steht, weil mehr und mehr du siehst die Regel-Changes, die gemacht werden. Du sagst, okay, was ist denn Entertainment? Was ist denn Entertaining an diesem Sport? Im Endeffekt, es sind Punkte, es ist Offenses, explosive Plays und da werden, du siehst mehr und mehr Regel-Changes, die das so bevorzugen, dass eine Offense bevorzugt wird, was natürlich mehr Leute, mehr Eyeballs bringt, mehr Excitement und was dann die Show bigger und better und im Endeffekt profitabler macht.
Ja, dasselbe wie das Draft-System. Ich meine, das Draft-System an sich selber ist ja auch nur dafür da, um das Gleichgewicht in der Liga zu halten, um die Liga balanciert genug zu halten, dass jede Mannschaft und jede Fanbase jedes Jahr das Gefühl hat, dass wir trotzdem eine Chance haben zu competen. Ja, dass wir trotzdem uns Tickets holen.
Die Games bleiben spannend.
Es bleibt knapp. Und ich meine, ich habe auch das Gefühl, dass die Arbeit, die die Liga da in dieses Department reinsteckt, sich jedes Jahr immer mehr auszahlt. Also du hast diese Regeländerungen gehabt und gleichzeitig fand ich jetzt, dass die letzten Jahre die Liga immer unberechenbarer und immer knapper geworden ist.
Was ein unglaublicher Job ist, wie die das schaffen. Aber du schaust dir diese Spreads an, so diese Betting-Spreads. Was ist der Average, Alter? Plus 3, so, weißt schon. So Average ja, Game Spread ist like 3 Punkte. Weißt du, das ist schon heftig, dass man sagt ja, any given Sunday, jedes Team kann jedes andere Team schlagen. Was krass ist für diese Liga und dass die das hinbekommen haben, diese Liga so spannend zu halten, was diesen Entertainment-Faktor halt verhundertfacht, weißt du.
Ja, und wer profitiert davon? Natürlich die Sportmedien. Und da können wir mal direkt einsteigen in die Geschichte der NFL-Medienberichterstattung. Ganz am Anfang, wir geben hier einen Rough Cut von der History natürlich. Ganz am Anfang Zeitungen, Radio, die Oldschool, so Radio-Announcer, wie man sich das vorstellt aus der Schwarz-Weiß-Film-Ära. So hat das Ganze angefangen. Ich finde es immer ganz lustig, weißt du, wenn du so zurückdenkst an diese Zeit, so, keine Ahnung, 1920er Jahre oder so.
20, genau.
Ja, so, du denkst automatisch, okay, das, damals war alles so ein Schwarz und Weiß. Aber die hatten ja trotzdem Farbe damals. Das ist ja nur, weil wir nur so die Schwarz-Weiß wieder gewesen sind. Wenn du das zurückdenkst, ist alles so schwarz und weiß gewesen damals. Aber,
genau.
Vielleicht bin es auch nur ich. Nein, Mann, aber das erste NFL-Spiel im Radio 1934 bei NBC. Damals. Das Ganze mit dem Fernsehen hat wirklich erst angefangen nach dem Zweiten Weltkrieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben alle Amerikaner angefangen, Fernseher zu kaufen.
Ja,
und seitdem ist dieses Land ein Fernsehland. Mhm. Die Rise der NFL in diesem Fernsehgame ist auch beeindruckend. Du hast 1958 das NFL Championship Game, Baltimore Colts gegen New York Giants, 45 Millionen Zuschauer. Titel des Greatest Game Ever Played und damit gecredited, dass dieses Spiel sozusagen Amerika so begeistert hat, dass ab da der Siegeszug des American Footballs begonnen hat.
Der ist schon krass, Alter. 45 Millionen in 1958. Weißt du, das war wirklich so der Boom, der Turning Point, so das ist jetzt America's Sport, Number One Sport.
Damals, ne? das muss jeder zweite Fernseher in der ganzen USA gewesen sein.
Wie viele Fernseher gab es damals? In den Ende 50er Jahren, das ist echt so. Da war auf jeden Fall schwarz-weiß Fernseher noch, wahrscheinlich. Und 45 Millionen, das ist schon krass, Mann.
Greatest Game Ever Played.
Greatest Game Ever.
War, ich weiß nicht, du wusstest ein bisschen was über dieses Game.
Wie, genau, das Einzige, was ich darüber weiß, ist, dass es das allererste Overtime, es war das Championship Game damals. Damals war war es damals schon die NFL? Ja.
Ich glaube, es war die NFL, aber es war noch nicht nicht der Super Bowl. Es war nur
Nur ein Championship Game damals, genau. Aber das war das erste Championship Game, bevor es eben zum Super Bowl umbenannt wurde, dass das in der Overtime geendet hat. Und dadurch natürlich noch mehr Excitement, noch mehr Hype ausgelöst hat. Und daher auch der Titel, Greatest Game Ever Played. Genau.
Der Super Bowl kam dann 1967 dazu, wurde am Anfang auf zwei verschiedenen Fernsehsendern übertragen, aber hat natürlich auch weiter dazu beigetragen, dass sich das Football spannender geworden ist. Und im Jahr drauf, 1968, das ist mein persönliches Highlight, gab es den sogenannten Heidi Bowl. Da hat NBC es gewagt, das Spiel zwischen den Jets und den Raiders zu unterbrechen. Also das Spiel hat den normalen TV-Slot übergangen, ist länger gelaufen und der Fernsehsender hat einfach mit seinem normalen Program weitergemacht und hat Heidi ausgestrahlt und wurde davon, daraufhin haben die so einen Shitstorm ausgelöst, dass bei denen die Telefonleitungen geglüht haben, nonstop mit Raiders und Jets Fans, die sie da angeschrien haben, die Consumer Service Leute zur Schnecke gemacht haben. So krass, dass es bei den Fernsehleuten einfach ein Umdenken eingeführt hat.
Kannst du dir vorstellen, wie viele Leute da angerufen haben müssen? Du musst überlegen, damals gab es kein Social Media, wo du dich beschweren kannst oder auf Twitter. Also, nee, du musst da wirklich anrufen und dich beschweren. So, hey, ich wollte das Game, ich wollte das Ende dieses Spiels sehen. Was geht mit Heidi? Weißt du, Heidi auf den Bergen, Alter.
Bro, nicht nur das, du musst ja auch überlegen, damals gab es kein Google. Woher haben diese ganzen Leute die Nummer von dem
Telefonbuch, Alter.
Telefonbuch, die haben das Telefonbuch aufgeschlagen.
Digga, bist du alt genug für Telefonbücher? Du weißt,
ich hab Telefonbücher noch gesehen.
Aber nie benutzt? Digga, ich weiß noch, ich hab Telefonnummern im Telefonbuch nachgeschlagen. Damit ich jung war. Ja. Digga, ich bin 1999 geboren, Digga.
Sheesh, boah, du bist almost aus den 80ern, dog. That's crazy.
Du wurdest in den 80ern. Ich hab fast den Heidi-Baum miterlebt, Digga.
Crazy. Oh, shit, man. Nee, man, aber es ist krass, man. Wenn du gerade Telefonbücher, wenn du das sagst.
Ja.
Dog, ich kann mich erinnern, das einzige Mal, wo ich ein Telefonbuch benutzt habe, damals gab es doch so Telefonzellen. Mhm. Wir haben ein bisschen Geld zusammen, also Münzen gehabt und sowas. Und dann haben wir einfach random Nummern im Telefonbuch angerufen, so auf Telefonstreich.
Ja, Telefonstreich. Beste, Mann. Krass, Mann.
Naja, aber die Leute, Jets-Fans, wer Jets-Fans kennt, weiß, wie die drauf sind. Raider Nation, muss ich gar nicht mehr sagen. Ja, da waren hunderte Leute, die da einfach Raiders Mikrofon geschrien haben.
Mann.
Hat der NFL natürlich geholfen. Ja? Zeigt wieder die Power von Fans und Fanbases.
Mhm.
Noch ein bisschen so dry Info. 1961 gab es ein Gesetz, dass der NFL überhaupt das Ganze erst erlaubt hat. Ja, der Kongress hat irgendwas gemacht und ab da durften Sportligen mit den Fernsehsendern in den USA Verträge aushandeln für die gesamte Liga. Davor hat jeder Verein seinen eigenen Fernsehvertrag gehabt oder auch gar keinen Fernsehvertrag. Und das ist ein Gamechanger meiner Meinung nach, weil die NFL funktioniert ja mit dem Revenue Share. Das heißt, mit dieser Änderung kam es, dass die NFL als Gesamtes mit Fernsehsendern verhandeln kann und dann dieses Geld wieder zurück an alle Franchises bringt.
Genau.
Das heißt, ab diesem Moment hatten Franchises jedes Jahr garantiertes Geld, was reinkommt, mit dem sie rechnen können.
Mhm.
Und es ist riesig, wenn du ein Franchise eben hast. Ja.
Keine Frage.
Der erste Vertrag, der da unterzeichnet wurde, 1962 mit CBS, 4,7 Millionen US-Dollar pro Jahr. Merkt euch diese Nummer, weil die klingt zwar nach viel, aber...
Wollen wir das direkt mal in Perspektive packen?
Gerne. Also 4,7 Millionen US-Dollar 1962.
Ja, die neuen Medienrechte, die letztes Jahr unterschrieben wurden, die von 2023 bis 2033 gehen, sind im Wert von 110 Milliarden US-Dollar.
Brr,
brr. 10 Milliarden pro Jahr. pro Jahr. Und damals 4,7. Aber das war 1962, musst du natürlich dazu sagen, der Heidi Bowl war in 1968, also vier Jahre später, oder sechs Jahre später.
Ja.
Nach dem Heidi Bowl. Da sind die Taschen aufgegangen. Also, ey, jetzt müsst ihr wissen, dass auf den Tisch legen, Leute.
Es ist immer diese Raider Nation, Bro.
Die Raider Nation hat es wieder ermöglicht.
Okay.
Shout out Raider Nation.
Genau, 1970 kam Monday Night Football dazu, war sehr innovativ, hat das Spiel auch vorangebracht. Die haben Sachen eingeführt wie Zeitlupe und Kameras auf den Seitenlinien. Kameras, die handheld getragen wurden und den Spielern an der Seitenlinie sozusagen das Gesicht gezoomt haben.
Spricht natürlich für den Show-Aspekt. Die Leute wollen diesen On-Field-Experience, Alter, die wollen an der Seitenlinie, die wollen ihre Spieler sehen, die wollen wahrscheinlich die Lippen lesen vom Head-Coach, was da abgeht, die wollen da so tief in der Materie wie möglich drin sein, was, boom, zu unserem Punkt spricht. Big Show, Alter.
Big Show, Mann.
Ja.
Big Show. Teil der Show ab 1986 ESPN, ganz vorne mit dabei. Und so kommen wir langsam zu der modernen Medienlandschaft, mit der ich und bestimmt auch du die NFL kennengelernt haben.
Klar.
Und zwar sind es die die Sportsender hier in den USA, die nonstop über die NFL und die ganzen anderen Sportligen berichten, ganz vorne dran, ESPN und NFL Network. Mhm. Haben das Spiel hier in den USA natürlich riesig verbreitet, vorangebracht, weil es eben auch was ist, man, hier in den USA sind überall Fernseher.
Klar.
Ja. Wie oft gewissen Flughafen, was ist da?
Digga, Fernseher. Was läuft? Und was läuft 24/7? Da ist ein Sender, der nonstop Sport zeigt, und das ist ESPN. Und das meiste davon ist American Football, weil da gibt es die meisten Stories, das ist der Number One Sport und es gibt immer Stories. Die finden irgendwas, auch in der Offseason. Da ist was, ein Skandal, da ist da, er hat geheiratet, er macht das und das Workout. Irgendwie finden die Medien, um relevant zu bleiben und also Football weiterhin relevant und den Leuten in der Vorfront von ihrem Mind zu halten. Also,
ja, also ich glaube, diese Sportsender sind eben was sehr neutral ist. Es geht nur um Sport, es geht nicht um Politik. Das heißt, du kannst es einfach laufen lassen, ohne dass du irgendwelche Leute triggerst. Es gibt immer was zu bereden. Du kannst über die Sportsachen diskutieren, die ganzen Transaktionen, die Deals, die Verträge, Spieler und Coaches. Es gibt was bei diesen ganzen Leuten in ihrem Privatleben passiert und off the field eben los ist, wie du das Ganze einordnest. Aber dann, was ich auch finde, das einen großen Teil dazu beigetragen hat, und ich frage mich, wie du es siehst, sind diese ganzen Talking Heads, also die ganzen Leute, die professionell über Sport reden und die sich Namen mit ihren Opinions über den Sport gemacht haben. Wie siehst du das?
Was die
Frage? Sorry, wie siehst du das, wie viel so Leute wie Stephen A. Smith, Skip Bayless zu dem Aufstieg von dem
ganzen... Unglaublich, weil die haben natürlich sehr große Opinion, die haben einen riesen Following, weil die natürlich oftmals auch sehr kontroverse Sachen diskutieren, aber halt einfach sehr, die haben halt einfach eine Meinung, was Leute interessiert. Leute schalten ein, um zu hören, was Stephen A. Smith, Shannon Sharp, wer ist da noch, schieß mich tot, was auch immer, weißt du, aber Leute, oftmals, es geht gar nicht wirklich um den Sport vielleicht, es geht einfach nur so, hey, ich will seine Meinung hören, was im Endeffekt dazu führt, ist, okay, der hat vielleicht einen guten Punkt, lass mich vielleicht mal die NFL live angucken und schauen, wovon er redet. So, weißt du? Ich denke, die haben einen riesen Anteil dazu auch, dass sie die NFL und einfach die Sportwelt noch größer machen.
Ich glaube, sie sorgen auf jeden Fall dazu, dass du den Sport von Sonntag zu Sonntag nicht vergisst.
Genau.
Die werden irgendwas finden, was am Sonntag passiert ist, was erstmal die nächsten 2-3 Tage diskutiert werden kann. Mhm. Und dann finden sie dann in der Mitte der Woche irgendwas, mit dem sie auf den nächsten Sonntag sozusagen hinarbeiten können. Ja, also es sind immer diese Themen, dieses Hamsterrad geht immer weiter. Es gibt immer irgendwas zu reden.
Genau.
Und Digga, oftmals, sag ich aber auch ehrlich, da habe ich es auch selber gemerkt, wo irgendwas passiert ist. Und ich habe mir gesagt, Digga, ich kann es kaum erwarten, bis ich höre, wer so und so darüber sagt. So, weißt du, ich meine, irgendeine Headline kommt raus und ich sage so, okay, Bro, I can't wait to hear what Stephen A. Smith is gonna say about this.
Ja, Mann.
Weißt du, ich meine, irgendjemand macht was Dummes und dann, ey, da wirst du aber auch sehen, was die Medien dazu sagen.
Genau. Oder auch umgekehrt, auch wenn ich auf dem Feld war und ich habe einer von meinen Teamkollegen hat ein krasses Play gemacht. Ich so, okay, dieser Top 10, Sports Center Top 10.
Sports Center, Top 10, baby, let's go. Sports Center, warst du schon mal auf Sports Center?
Ah, shit, Alter. Ich glaube, ich war schon mal. Aber nicht für was Gutes. Lowlight. Ich glaube Lowlight, Mann.
Als Verteidiger immer das Gefährliche, Bro. Du hast dann oft den Highlight-Tapes von irgendeinem sehr guten offensiven Spiel.
Genau, wann war das denn? Das war 2018, glaube ich, im strömenden Regen gegen Baltimore.
Uff.
Goal-Line-Play und du weißt Lamar, Alter. Jeder weiß, dass er im Ball rennen wird. Aber ich habe irgendwas gesehen und gedacht, boah, der pullt das Ding. Der pullt das Ding nicht. Der gibt ihn zu dem Fullback. Du kennst dein Homie, 42. Ja. Und ich schieße rein von der Seite, Goal-Line-Package, und ich hämmer den Fullback. Wow. Und tschupp, zieht das Ding raus und joggt in die Endzone jetzt. Oh, Gott.
Oh,
ja. Aber hey, ist okay, passiert, Mann.
Ich bin bei Sportsländer, wenn er immer so als so also Nebensatz, so, weißt du, du siehst mich so kurz so durchs Bild fliegen, wie ich irgendjemand so block, weißt du, und dann ist die Kamera auf dem Running Back, so die nächsten 6 Snaps.
Genau, aber, ja, ja, der lange von Josh Jacobs, ne?
Ja, ja,
ich der Game Winner. Ja. Das war, den habe ich ja für Tage danach gesehen.
Ja, der war nice.
Ja, war echt cool. Nice.
Aber dann sehen wir es auch weiter. Also du hast den Aufstieg der NFL durch die verschiedenen Phasen des Fernsehens von Schwarz-Weiß zu Farbfernsehen zu Kabelfernsehen, die ganzen ESPN, NFL, die ganzen Talking Heads, Stephen A. Smith, zu jetzt den letzten 10 Jahren, was die letzten 10 Jahre dominiert hat, Social Media.
Ja, wie big time ist denn Social Media?
Mark kommt aus der Generation, wo man auf Instagram noch Filter benutzt hat. Und
ich komme aus der MySpace-Generation, wo ich selber noch Code, meinen eigenen Code gemacht habe.
Nein, Bro.
Hattest du MySpace?
Nee, ich habe MySpace verpasst.
Digga, wir kommen aus einer anderen Generation, Bruder. MySpace, Alter, ich habe Coding gelernt auf MySpace. Du musstest ja selber coden, um deine Page zu generieren. Yeah. Ah, das war nice, Mann.
Ich war da schon ICQ und sowas, habe ich noch ein bisschen miterlebt.
Ja, ICQ, klar.
Ja, Hotmaster. Aber wie gesagt, Social Media heutzutage, wir reden von X, wir reden von Instagram, wir reden von YouTube, Twitch und die ganzen anderen Streaming, Livestreaming-Plattformen kommen bestimmt auch dazu.
Klar.
Aber es ist ein Gamechanger, Mann. Von den Spielern, Mann. Von den Spielern direkt zu hören, so von von dem Mund, von dem Pferd, das direkt zu hören, was, was du zu denken hast, was du zu sagen hast über eine bestimmte Position. Wie glaubst du, hat es die Power Dynamic in der NFL verändert?
Das hat ein bisschen geschiftet, auf jeden Fall, so so zu den Spielern ein bisschen, weil, wie du sagst, das ist diese Accessibility zu einem Spieler und dann direkt von dem Spieler zu hören, sei das via Live, sei das via irgendwelchen Stories, Instagram-Posts, wie auch immer. Das ist einfach, du bist nochmal neu. Das ist nochmal neues, noch ein tieferer Aspekt von dem Fandom. Weißt schon, was natürlich den Leuten noch mehr gibt und das Interesse noch steigert, denke ich. Und ich denke auch, dass Social Media das ganze Ding nochmal über die letzten 10 Jahre so riesig gemacht hat, auch global. Du musst überlegen, die NFL hat wie viele Instagram-Accounts, also in jedem Land, NFL Deutschland, NFL Mexiko, Brasilien, Afrika, was auch immer, weißt du, die ist dadurch so global geworden, so accessible und so viel mehr Augen auf sich, dass das ein riesen Gamechanger war, in meiner Meinung.
Ja,
wie siehst du das?
Es hat, glaube ich, alle Leute einfach nochmal näher an das Game rangebracht, näher an die Spieler rangebracht.
Genau.
International und für die jüngere Generation ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, weil die Spiele sind eben nur am Sonntag. Aber die Reels, die Highlights, die TikToks, alles, was du daraus machst, den ganzen Content, der daraus generiert wird, der ist available 24/7.
Right.
Und ich glaube, das ist das, wie das Spiel eben an die nächste Generation rankommt. Mit den Clips, die viral gehen von den großen Spielzügen.
Ja.
Und international haben wir beim letzten Mal drüber geredet, ist Social Media natürlich auch sehr stark und hilft sehr, weil wir eben alle darauf zugreifen können. So. Es hat das Spiel und den Sport und uns Spieler mehr accessible gemacht, gibt dir als Spieler die Power, deine eigene Brand ein bisschen mehr aufzubauen und zu highlighten.
Ja. Ich habe einen noch, Alter, was ich auch einen krassen Gamechanger finde, seitdem ich jetzt raus aus der Liga bin. Die letzten 2 Jahre habe ich angefangen, Fantasy Football zu spielen. Wie krass das ist, dass du schaust Spiele an, die du davor, ich meine, ich schaue jedes Spiel so oder so an, weil ich es geil finde, aber du schaust Spiele an, die du davor nie hättest wirklich angucken, weil einfach nur wegen dem einen Spieler, den du auf deinem Fantasy-Team hast. Und du bist so viel tiefer in der Materie NFL drin, weil du halt investest in diese paar Spieler bist. Und ich denke, das, Alter, ist ja auch global, es ist ja explodiert. Fantasy-Football ist riesig. Und ich denke, das ist auch einfach nochmal so Werbung für den Sport und einfach generiert noch so mehr Buzz und natürlich Medien machen einen riesen Job mit Werbungen für Fantasy-Football und Alter, was auch immer da gibt und ich denke, das ist ein Riesending.
Wie viel investierst du so in Fantasy Football?
Ich investiere nicht viel. Wir machen halt immer einen Poll. Also wir haben so ein Family Fantasy Football League und wo jeder, wir hauen ich glaube, wir sind zu 12 und jeder haut da einen Huni rein und so. Das ist nicht gerade, aber wir sind, das ist competitive. Und der Letzte, der verliert, muss auch irgendwas, also.
Ja, dieser Huni, der kann schon viel bedeuten, Mann.
Klar, also, Alter,
das geht um Ehre. Da geht's,
es geht 100% um Ehre. Es geht, und vor allem, wir nehmen das, wir sind echt schon competitive und versuchen zu traden und sind immer mit dabei bei der Sache. Ist schon cool, Mann. Du musst echt mal ausprobieren irgendwann später. Es macht echt Bock, Mann.
Ja, glaube ich dir sofort, Mann. Glaube ich dir sofort. Das ist einfach nochmal was, wie du, glaube ich, auch mit, also viele, ich kenne es aus vielen so Freundesgruppen, wo die ganze Freundesgruppe dann drin ist.
Genau.
Arbeitskollegen.
Dann wird scheiße gelabert, USA, ja.
Ja, klar. Hast du einen Group-Chat?
Du hast einen Group-Chat, Mann. Group-Chat ist number one, ja. Okay, ganz kurze Side-Story dazu. Letztes Jahr, wir mussten unsere Draft-Order irgendwie rausfinden. Also wer als erstes draftet, was auch immer. Dann sind wir hier auf Sportplatz gegangen und haben gegessen, was mein Sohn, das war Cam, also der Älteste, was seine 40-Yard-Dash-Time sein wird und wer am nächsten dran ist. Und dann haben wir dadurch die Reihenfolge rausgefunden. Und das war nice, Mann. Der Kleine war da, der war vier damals, ja, vier letztes Jahr. Der ist echt gut gerannt, eine 7 irgendwas.
Okay. Ja. Mit 4 ist krass, mit 4, Mann,
ja.
Unter 10 ist schon
Das dachte ich mir auch, Alter. Mein Guess war irgendwie 8-5. Und ich habe dann irgendwie als 7. gepickt, Alter. Ich war echt nicht Klaus.
Damn.
Unterschätzt, Mann.
You gotta believe in your son, man.
Das ist echt so.
Ja, cool. Die nächste Evolution von dem Ganzen, wo wir jetzt sehen, dass das Ganze hingeht, sind die Streaming-Dienste, sind die Podcasts, sind Livestreams. Pat McAfee war da, glaube ich, der Frontreiter, der das Ganze ein bisschen als größter Betreiber aufgebaut hat. Pat McAfee hat, nachdem er retired ist, angefangen, seine eigene Show zu produzieren als Livestream. Glaube ich, die machen das Ganze aus Indiana, ne? Wo er da auch gespielt hat.
Ich glaube, ja, das ist, wo er wohnt, ne? Genau.
Genau, haben sich da fast wie einen eigenen Fernsehsender aufgebaut, wurden jetzt mittlerweile von ESPN mit ins Board geholt.
Mhm.
Und du siehst das Ganze immer mehr. Klar,
Bromance. Weißt du, was der macht? Weißt du, was der verdient? Habe ich letztes Mal gesehen. Der gibt mir 18 Millionen mehr von ESPN.
Shit.
Bro. Ey, gut für ihn, Mann. Aber da siehst du die Power der Medien, Mann.
Hey, lass mal eine Streaming-Show an.
Das ist echt so, Mann. Aber du siehst, Alter, wie viel es wert ist und was er für ein riesen Following mit sich bringt. Und
ist auch total lustig, Bro.
Mann. Die labern halt lustig, einfach scheiße für ein paar Stunden und die machen das halt Montag bis Freitag, ne?
Ja. Was ich ihm noch als Credit gebe, Mann, er hat einen guten so Supportcast.
Ja, krassen Supportcast, also ja.
Ich kenne diese ganzen Homies nicht, aber da ist immer einer, da ist ein so ein Boston-Fan dabei, Boston Connor heißt der.
Ja, ja.
Der vertritt halt original diese Meinung von dieser Boston-Fanbase so gut, Mann.
Nice.
Weißt du, Mann, wenn du so Leute dabei hast, die so verschiedene Fanbases
repräsentieren, genau, ja, ja.
Dann bindest du die Leute direkt an dich, Mann, und deswegen haben die ja so eine lustige Dynamik.
Ja, die haben krasse Dynamik. AJ Hawk ist mit dabei und aber ich meine, Pat, Alter, der Typ kann labern ohne Ende, Mann. Und er ist halt einfach ein Fun, er ist natural, Mann. Er ist krass.
Ah ja, aber wir haben auch Livestream Experience, okay? Bromance House, 2 Jahre.
Oh yeah, shit, let's go, ja.
Ja, Mann.
Da hat das ganze Ding gestartet, Mann.
Ja, ich glaube, da wird noch über die nächsten Jahre einiges kommen. Ich glaube, du wirst immer mehr Leute sehen, die ihre eigenen Streaming-Shows eben anfangen, weil es eben eine coole Art und Weise ist, wie du mit Leuten direkt interagieren kannst. Mhm. Wenn ein Chat dabei ist, ich meine, du hast aus der Märchenstunde selber erlebt, weißt du, es ist wie wenn du eine Conversation mit den Leuten direkt one-on-one hast.
Ja, ja, nee, es ist nice, ja, auf jeden Fall.
Podcasts werden weiter rauskommen und
genau.
Ich glaube, es werden auch immer mehr einfach interessante Formate kommen. Ich finde dieses Receiver auf Netflix, was es rauskam.
Ich hab ein bisschen die erste Folge angeguckt. Hast du gesehen schon?
Ich habe es noch nicht gesehen, Mann, aber ich muss es mir mal anschauen, weil ich habe letztes Jahr gar nicht gewusst, dass Devante da dabei ist, dass so eine Serie mit ihm gefilmt wird.
War der nicht? Die Kameras waren noch um ihn rum, ne?
Ja, um ihn sind immer viele Kameras rum, weißt du, ich meine so. Also ich habe nicht gewusst, also die sind jetzt nicht mit irgendwie so einem Netflix-Schild rumgelaufen, weißt du?
Ja.
Ich glaube, es war auch mit Absicht, damit es nicht irgendwie eine Distraction ist oder so.
Mhm.
Aber ich finde es schon mal spannend zu sehen, wie unser letztes Jahr sozusagen nochmal behind the scenes auf ihn aussah.
Nee. Es ist krass, Mann. Die machen echt einen guten Job, ey. An Netflix ist halt schon Big Time, dass du diese Show auf Netflix, was natürlich auch, boom, nochmal mehr Medienattention zu der NFL bringt.
Oh, und so, ich finde, so viel, da kannst du noch so viel mehr machen, Digga. Ich will, dass Running Back die Serie rauskommt oder
ich glaube auch. End, Digga. Ich glaube, die kommen alle noch. Ich glaube, das ist der erste von vielen, glaube ich echt.
So, weil Wide Receivers sind cool. Wide Receivers sind immer entspannte Typen, Divas, Jungs, die so Star Power bringen, verstehe ich. Aber ich will sehen, was diese ganzen Psycho Defensive Ends alle über ein Jahr zu Hause treiben. Ich glaube, da werdet ihr richtig was sehen. So, dann seht ihr.
So Max Crosby, Alter.
Ja, Max Crosby, wie er in seinem Keller mit Messern trainiert und so. Genau.
Sheesh, Alter. Naja, aber ich glaube, zieh mir heute Abend vielleicht sogar noch rein, ey.
Du hast noch eine Nacht vor dir, ne?
Ja. Ey, aber an dem Punkt, ganz kurz dazu, ich habe mir die DCC, Dallas Cowboys Cheerleader, auf Netflix auch reingezogen.
Okay.
Digga, das ist real, Alter, was die machen. Krass competitive, um da überhaupt reinzukommen. Das ist ganz ehrlich, ähnlich wie das Team machen. Die haben ein Training Camp, die haben Final Cuts. Es ist ein krasser Grind, so die Routine, die Perfection, Alter, die einfach das Level of Excellence, das von denen verlangt wird.
Ja, ist high.
Heavy, Alter, ist krass. Und das, Alter, Medien, mehr Konsum, mehr Content.
Mehr Show.
Und im Endeffekt, boom, mehr Show. Auf einmal, boah, krass, Alter. Jetzt, und ich habe mir echt schon gedacht, meine Frau haben das angeguckt und dann so, hey, jetzt wir müssen echt mal ins Stadion gehen und uns die live angucken.
Ja, weil ich meine, die Dallas Cowboys Cheerleader sind auch, was Cheerleader angeht,
klar,
sind
legendär.
Ja, legendary, ja.
Absolut, absolut. Aber trotzdem ist es Werbung wieder für den Sport und für NFL und für die Dallas Cowboys. Die Medien, Digga.
Die Medien, die wissen, wie man es macht, die Mann.
Die smart, Alter.
Ist ein langer Weg gekommen, seit Radios, seit Zeitungen.
Genau.
Schwarz-Weiß-Fernsehen, Farbfernsehen, Kabeldienstleister, Social Media haben wir geschafft, das nächste Online-Streaming-Dienste, Streaming-Shows, Twitch-Shows etc. Ich glaube, da wird einiges kommen. Amazon hat ja jetzt die Rechte für die Thursday-Night-Games. Ich glaube, die werden da noch einiges draus machen.
Genau. Netflix hat sich ein Game für dieses Jahr gesichert. Peacock hatte das Christmas-Game, wenn ich mich nicht irre. Und die sehen einfach, wie lukrativ das ist. Ich weiß, dass Peacock hat 10 Millionen, glaube ich, für das eine Game letztes Jahr gezahlt und haben dadurch 5-mal so viel in Einkommen gemacht. Also die sehen einfach, hey, NFL, Medien, okay, da ist so viel Geld dahinter.
Muss vielleicht noch dazu erklären, so Peacock ist ein Streaming-Service. Ist so dieser Stepchild-Streaming-Service.
Ich kannte den nicht mal bevor dem. Ich musste mir das Game natürlich angucken, ich musste extra eine Subscription kaufen.
Und so funktioniert das Ganze. Hier in den USA wurden alle Leute, die dieses Spiel schauen wollten, gezwungen, sich diesen Streaming-Dienst zu holen, den davor noch niemand kannte oder niemand benutzte.
Genau. Das ist crazy, Mann.
Also es ist ein Give and Take. Die NFL gibt den Medien sehr viel. Sie gibt den Sonntag, die Show, die ganze Spieler-Accessibility, die ganzen Interviews, die wir geben müssen, die Media-Availability etc., schaut, dass es ein gutes Produkt auf dem Feld ist. Die Owner haben jedes Jahr ein Meeting, wo über Regeländerungen gesprochen werden, um dieses Spiel trotzdem spannend und interessant zu halten, was am Endeffekt dafür da ist, um die Medien zufriedenzustellen.
Mhm.
Aber andersrum geben die Medien der NFL ganz viel Geld.
Oh mein Gott.
Dieses Geld zahlt für alles, was diesen Sport nach vorne bringt. Unser Reisen, unser Equipment, die Spielergehälter, die Stadien, die ganzen Leute, die angestellt sind, um sich um Spieler zu kümmern, die ganzen Coaches, Gehälter, die Fortschritte in Technologie.
Wir hatten darüber geredet, der Einkommen, was ist das Prozentsatz des Medieneinkommens zu dem Kompletteinnahmen des Teams? Das ist ein hoher Prozentsatz, ne? Wir hatten darüber geredet, Mann.
Vor
80% oder was?
Ich schau mal ganz kurz, ob ich es nochmal finde.
Ja. Aber ja, im Endeffekt, ich glaube, das ist das Haupteinkommen der ganzen Teams und daher musst du halt natürlich versuchen, so gut wie möglich auch mit diesen Medien auszukommen. Na, und das ist halt, wollen wir ein bisschen auf die Beziehung eingehen?
Gerne. Also ich habe hier gerade nochmal gegoogelt, ich komme leider nicht weiter. Also 10 Billionen in US-Dollar, das sind dann was, Milliarden in Deutsch kriegen wir auf jeden Fall jedes Jahr zurzeit.
Mhm.
Aber ich kann nicht genau finden, wie viel Prozent es ist.
Ja.
Naja. Aber gehen wir doch direkt weiter. Einfluss der Medien auf die NFL. Die NFL ist natürlich von den Medien, dadurch, dass sie auf sie angewiesen ist, auch ein bisschen beeinflussbar. Passiert über verschiedene Sachen. Wir haben die finanziellen Auswirkungen, über die wir gerade geredet haben. Natürlich die Medienverträge und Einnahmen aus dem TV sind ein großer Prozentsatz daran, wie die NFL ihr Geld macht. Und die Medienrechte sind über die nächsten 10 Jahre für 10,10 Milliarden verkauft worden. Ein anderes großes Ding ist die öffentliche Wahrnehmung. Mhm. Wie wir als Spieler oder wie die Liga insgesamt wahrgenommen wird, ist ein Produkt von den Medien.
Hundertprozentig.
90er Jahre, 2000er Jahre, was war die Brand der NFL?
Hard-hitting,
Toughness. Mhm. Es ging eigentlich mehr wie um diese Schlägerei, ja. diesen Gewaltaspekt nach
genau.
vorne zu bringen.
Genau, diese öffentliche Wahrnehmung ist ein interessantes Thema, weil ich habe es öfter schon erwähnt, dass Richard Sherman, einer meiner All-Time-Favorite-Teammates, während seiner Legion of Doom Time bei den Seattle Seahawks, er wurde so als Bad Boy dargestellt, ne, so Shit Talker. Klar, er hat in den Medien ein paar Interviews gegeben, aber so dargestellt, als wäre er krasser Assi, krass von sich selbst überzeugt, also super cocky, was im Endeffekt, als ich ihn persönlich kennengelernt, so krass vom Gegenteil war. Und das ist so, die haben so ein bisschen die Wahrnehmung gestaltet in den Augen der Fans. Also, hey, es ist ein krasser Assi, weil so haben wir ihn in den Medien dargestellt. So, weißt du, das ist so ein Beispiel dafür, dass die Medien so ein bisschen ab und zu eine Story hat und dann rennt die halt einfach mit der Story und so. Die, so das ist jetzt, was es ist.
2-3 Momente haben dafür gereicht. Ich meine, der Kollege ist graduated von Stanford, war immer in der Spielergewerkschaft sehr viel vertreten.
Sehr engagiert, sehr intelligenter Mensch, hat sich für seine Spieler, seine Kollegen eingesetzt.
Aber 2-3 Momente, die viral gegangen sind, haben gereicht.
Klar, so, yeah. If you try me with a sorry-ass receiver like Crabtree, that's the outcome you're going to get. That's what you're going to get. It is what it is.
Und das ist aber auch, ich meine, was für ein Moment, ja. Das ist ja dieses Give and Take. Du als Spieler, du hast auch deine Interaktion mit den Medien und klar willst du nichts tun, was deiner Mannschaft oder deinen Mitspielern schadet. Ja, du willst jetzt nicht mit Absicht irgendwie Cloud chasen und versuchen, viral zu gehen.
Klar.
Aber wenn du diese Momente, wo du mit den Medien interagierst, geschickt lösen kannst oder deine Persönlichkeit ein bisschen durchbringen kannst, hast du natürlich auch eine Chance, dir ein bisschen eine Brand aufzubauen. Absolut. Ja, oder dass sich Leute eben für dich mehr interessieren.
Ja, du kannst mir nicht erzählen, dass das ihm nicht geholfen hat, dieses Interview.
100%.
Ich meine, heutzutage, wird heutzutage noch gezeigt, weißt du, es ist einfach so, okay, auf einmal war ein Household Name, weißt du, jeder wusste, wer Richard Sherman ist. Obwohl er, na klar, er war ein All-Pro zu der Zeit und alles, aber auf einmal war so, okay, hey, er ist der ist der Shit-Talker und alles, weißt du, das hat ihn nochmal geboostet.
Eine Story, die nochmal größer gegangen ist als der Moment, ja, auf einmal, weil er die Story eigentlich fast mehr als der Rest des Teams. Er war der Name, er war das Gesicht.
Mhm.
Ein ähnlicher Moment ist Marshawn Lynch mit seinem I'm just here so I don't get fined.
Ja.
Es war auch, weißt du, ich meine, das war so ein Moment, wo, klar, du kanntest ihn als Running Back etc. und er hatte diesen Beast-Mode-Run, der damals viral gegangen ist. Aber I'm just here so I don't get fined.
Digga, das hat ihn wahrscheinlich nochmal so krass geboostet, einfach von seiner Popularität, alles, ne? Ja. Weil er halt wirklich so gezeigt hat, so hey, ich bin klar, ich bin Spieler und ihr schreibt mir vor, ich habe meine Pflicht, für die Medien da zu sein, aber ihr könnt mir nicht vorschreiben, was ich sagen soll. Und im Endeffekt war er available für die Medien, was im Vertrag ist. Aber was ich genau sagen muss, nee, das könnt ihr mir nicht vorschreiben. Das ist an jede Frage. I'm just here, so okay, fine.
Das ist nicht das schlechteste Image zu haben, wenn du so der Typ bist, von dem alle sowieso erwarten, dass du die Regeln brichst.
Klar, ja.
Weil danach, Digga, Marshawn Lynch war bei einigen Raiders-Games in so einem VIP-Bereich und sowas, der ist in Vegas immer gerne gesehen.
Schau ihn heute, Mann, er ist bei, was macht der, Alter, der ist der Head of irgendwas, der hat eine ganz krasse Rolle in der NFL.
Ehrlich? Also ich weiß nur, dass er Werbeverträge out the wazoo hat, der ist überall, glaube ich, hat auch mal drüber gesprochen, dass er seine Spielgehälter nie angefasst hat, weil er so viel Geld off the field gemacht hat.
Ja.
Aber da gehen wir halt direkt in den nächsten Bereich rein und das ist ein bisschen Medienzugang oder persönliche Erfahrung als Spieler. Ja, also als Spieler nimmst du das Ganze natürlich anders wahr. Wir haben Requirements, die Mark angesprochen haben, die du einhalten musst. Während der regulären Saison heißt es, dass du nach jedem Training verfügbar sein musst. Nach jedem Training ist der Lockerroom, glaube ich, für, wie lange ist das, 20 Minuten, eine halbe Stunde?
Ja, mindestens eine halbe Stunde, ja, ja, als so reguläre Spieler, ne? Ja, 20 Minuten, dann hast du, wenn du Superstar bist, dann hast du normalerweise noch Podiumzeit, also für, was weiß ich, nochmal 10 Minuten, was genau verpflichtend auch ist.
Also das sind Sachen, die du einhalten musst. Wie das konkret aussieht, man, du kommst rein nach dem Training, du bist in der Umkleidekabine, boom, auf einmal sind die ganzen Beatwriter, die ganzen lokalen Medien im Lockerroom, laufen rum. Das sind Leute, die siehst du jede Woche. Das heißt, nach einer Weile kennst du einige davon mit Vornamen und sowas und man redet vielleicht auch mal ein bisschen über Sachen, die jetzt nicht unbedingt in der Zeitung erscheinen oder so. Mhm. Aber das ist natürlich eine Availability, die du nonstop hast. Dann hast du am Game Day die nächste Availability, wenn du gewinnst, verlierst, ist ganz egal. Nach 10 Minuten gehen die Türen auf und die Medien können reinkommen, können Fragen stellen, ob du in der Unterhose bist, ob du gerade aus der Dusche kommst, das ist ganz egal. Mann.
Ich habe auch oftmals echt einfach nach dem Game direkt umgezogen, so schnell wie möglich, kurz Huddle gemacht, ne? Head Coach hat seine Speech gehalten, direkt, boom, oftmals direkt in Call-Tab, so dass ich gar nicht bei den Medien da sein muss. Also ich habe gar keinen Bock, weißt schon, ist so ein bisschen versteckt vor den Medien.
Ja, bei uns wurde immer konkret gesagt, Bro, wenn du Rookie bist, dann find den Weg in der Zeit woanders zu sein. So
okay, also ja, tu dich gar nicht in die Situation versetzen, wo du aus Versehen was sagst, was du nicht sagen sollst.
Exactly, sei einfach in der Zeit irgendwo anders, sei in der Dusche, sei in der Sauna. Yeah. Sei in der Cold Top, geh was essen, mach irgendwas anderes, weil brauchen wir überhaupt nichts zu hören. So Und dann als Veteran wurde halt immer nahegelegt, dass du für dich selber sprichst, dass du nichts über die gegnerischen Mannschaften sagst, dass du nichts über Verletzungen oder nichts sagst, was irgendwie die nicht auch einfach den Coach oder den Spieler selber fragen.
Genau. Also du kriegst auf jeden Fall ein bisschen Mediatraining mit und im Endeffekt Hauptding ist immer, hey, sei so langweilig wie möglich. Weißt du, die Standarddinge, die du hörst.
Aber zeig trotzdem noch deine Persönlichkeit. Ja. So, weißt du, das ist ein bisschen
so ein bisschen in between. Aber ja, wie Jakob sagt, so, es ist immer, ey, niemals, du darfst niemals, wenn du irgendwas Negatives über dein Team sagst, das ist direkt, das wird blown out of proportion. Egal, was du sagst, so, hey, die sind okay oder die sind, hey, ich habe da und da ein Weakness gesehen. Boom. Schlagzeile direkt.
Schlagzeile sofort, ja.
Weißt du, und wenn da, also, dann gibt es Stress mit Coach, ey.
Dann gibt es Stress mit Coach. Aber es gibt historisch, glaube ich, auch einige Leute, die sich so weit aus dem Fenster gelebt haben und die den Check dann aber auch gecashed haben, ja.
Oh ja.
Du kannst halt keine Checks schreiben, die du nicht danach cashen kannst, so.
Klar.
Und als Football ist der ultimative Teamsport, auch wenn du dich so, wenn du der, keine Ahnung, der Big Dog 9000 bist da draußen. So, am Ende des Tages reicht es, dass einer von deinen Teammates schläft und dann ist der Check, den du geschrieben hast, eine Lüge und dann sind alle auf deinem Kopf.
So. Das ist echt so, Mann.
Ja, aber die Medien leben davon natürlich, dass es Sachen zu berichten gibt, dass es Storylines gibt, gute oder schlechte. Es gibt dann natürlich immer auch dieses Ding, dass es für die Medien natürlich spannender ist, wenn was nicht so gut läuft. Und da ist vielleicht ein bisschen so die Medienkritik und Verantwortlichkeit ein bisschen in der Frage. Es ist natürlich, glaube ich, besser geworden über die Jahre jetzt, wo mehr ehemalige Spieler in den Medien drin sind.
Mhm.
Aber ich finde, dass die halt doch eben auch immer schauen, dass sie sehr Profit schlagen aus den so Troublemakern und negativen Schlagzeilen. Ja. Die Antonio Browns der Welt. Und
ja, ich meine,
so ein bisschen eine self-fulfilling prophecy, weißt du? Ich meine, ich bin mir sicher, Antonio Brown wäre auch nicht so viel Antonio Brown geworden, hätte er nicht dafür immer mehr Aufmerksamkeit und immer mehr Attention, immer mehr Geld bekommen.
Glaubst du, das hat da ein bisschen zu geführt, dass er so geworden ist, weil er eben so viel Attention bekommen hat?
Ich glaube, es ist so ein bisschen, es verstärkt sich, so ein Kreis, weißt du? Ich meine, wenn jemand in diesen Kreis reinkommt und merkt, hey, wenn ich Scheiße baue, gibt es eigentlich für mich immer nur mehr positive Konsequenzen.
Klar.
Ich kriege nur mehr
so no publicity. Publicity is bad publicity, weißt du, egal.
Auf diese Art und Weise kriege ich immer mehr Augen auf mich drauf. Mein Stern steigt immer höher. Dann fängst du irgendwann an, deinen eigenen Bullshit zu glauben.
Aber das ist ein guter Punkt, Mann. Ich meine, im Endeffekt. Ich
ziehe den Pad aus in der Halbzeit und
jogge. So, ey, all eyes on me, weißt du?
All eyes on me, baby.
Nee, es ist, das ist so ein Ding, wo ich ein bisschen nicht so geil finde über die Medien. Das ist im Endeffekt, das ist ein For-Profit-Business, weißt du? Und was gibt die Eyeballs, ist oftmals die nicht so coolen Sachen, weißt du? Wenn ein Spieler in Trouble ist, wenn ein Spieler irgendeinen Scheiß baut, was er nicht machen soll, und dann wird halt sowas gezeigt, weil im Endeffekt die Leute lieben Drama, Leute lieben was, wo weißt du, wenn sie vielleicht sehen können, hey, die Jungs sind auch nur Menschen, die auch Scheiße bauen und da auch nicht so alles immer so rund läuft und sowas zählt, weißt du, sowas verkauft sich halt gut, weißt du.
Ja. Würde ich sagen, dann lass doch mal in ein Thema hier reinspringen und so ein bisschen die Zukunft anschauen. Was glaubst du, kommt noch auf NFL-Fans zu,
was die Medien angeht
und Technology und wohin geht die Reise?
Ja, die Reise, ich glaube, was so richtig interessant für Fans wäre, ich denke, es ist noch näher, noch tiefer in dem Game zu sein, also noch mehr Kameras an der Seitenlinie, noch mehr Overhead-Cameras, weißt du, diese Überstadion, einfach noch mehr, so als wärst du fast im Stadion auf dem Feld selber. VR haben wir angesprochen, ich denke, da wird viel mit der, wie nennt man das, Intelligence, was?
Artificial
Intelligence, ich glaube, da wird einiges passieren. Also, ja, ich denke, die Reise, Mann, die hat gerade erst angefangen. Ich denke, die haben da noch einiges up their sleeves, wo ich sage.
Weißt du, was ich glaube, was der nächste Schritt ist?
Warte.
Ich glaube, so dieses First Person Quarterback Camera.
Das ist krass, das ist nice. Bro. Genau, das wo die so eine kleine GoPro am Helm haben und du siehst genau der ihre Reads, wo die hingucken. Und
überleg dieses Play, wo Lamar dich vernascht hat. Auf First Person.
Genau. Und du siehst wahrscheinlich noch seine Hand, wie er auf mich zeigt und sagt, Peace. Oder Tyreek hat er. Yeah. Peace.
Ich glaube, so eine First-Person-Quarterback-Perspektive wäre noch krass.
Das wäre eine heftige Fan-Experience. Ja,
ich sage es jedes Mal, ich hätte gerne eine andere Kameraperspektive für Special Teams.
Mhm, ja.
Das ist, glaube ich, das ist sogar machbar. Das ist easy. Das könnten wir ganz einfach machen, NFL. Hört einfach auf mich. Bei jedem Spiel, bei jedem Special Teams Spielzug einfach eine Kamera oben drüber, die von oben auf das Feld runterschaut, damit wir sehen, was passiert.
Ja, da spielen sie lieber einen Werbeclip ein, der den ein paar Millionen bringt.
Ihr fucking Special Teamer, Digga, interessiert niemand. Hier, kauft Pepsi Cola, Digga.
Echt so. Aber was auch cool wäre, was ich auch gehört habe, was in Planung ist, diese ganze VR-Geschichte, wo du zu Hause auf der Couch sitzt, aber mit deinen VR-Gargles, es fühlt sich so an, als würdest du im Stadion sitzen. Und du hast deine Headphones auf, du hörst den Stadium-Sound, du sitzt, du siehst aus, als wirst du in den Stands sitzen, was halt auch nochmal eine krasse Fan-Experience wäre. Da musst du gar keine Tickets mehr kaufen.
Ja, ich sehe die Vision gerade mit diesen so diesem
Apple, diesen
Oculus, diesen
genau, den
Brillen
den,
auf und richtig guten, so richtig guten Headphones, dass du richtig diesen Sound auch hörst, wie die Leute zusammenprallen, die Schritte auf dem Rasen, wie bei Madden, weißt du, ich meine, wenn diese...
Ich meine, Digga, das klingt machbar auf jeden Fall.
Ja. Haben dir meine Saugeffekte gerade gefallen?
Ja, war geil, Mann, ja, sehr gut.
Also, es kommt noch einiges auf uns zu, Mann. Die NFL und die Medien sind verbunden. Die NFL
die sind verbunden,
und die Medien sind verschiedene Seiten von demselben Coin. Football ist der Sport, der pure, stärkste Teamsport der Welt, der uns also begeistert. Aber ohne die Medien wäre eine NFL nicht möglich. Ohne die Medien wäre es nicht möglich, dass wir diesen Sport jeden Sonntag über auf der Welt sehen können, per Livestream, die Leute die ganze Woche darüber reden, es Content ohne Ende gibt, es virale Clips ohne Ende gibt, ihr von den ganzen Spielern hört und wir ganzen Spieler damit unser Brot verdienen können. Genau. Das heißt, so, wenn du mich fragst, ob es mehr Show ist oder mehr Sport, sag ich auch, die NFL ist eine Show, Football ist ein Sport, aber ohne die Show gibt es den Sport nicht und ohne den Sport gibt es die Show nicht.
Ganz genau. And the show must Gauer.
Hey, and the show must go. Hey, lass doch mal direkt die Fragen einsteigen.
Ja, gut. Yes, sir. Was haben wir? Wir haben einige, Mann. Wir haben ein paar richtig gute. Alrighty, das erste, die ist an dich gerichtet. Als ELF Besitzer, Teambesitzer der Stuttgart Surge. We're tied for number one. Wo sind wir
auf der Tabelle? Ich glaube, wir sind gerade ganz oben.
Oder undefeated noch auf jeden Fall.
Undefeated, ja.
Okay, Björnsen 79 fragt.
Björnsen.
Björnsen, ja. Wird die ELF langfristig Erfolg haben?
Oh, ich schau mal in mein Kristallglas. Ich arbeite daran, dass die Stuttgart Surge langfristig erfolgreich ist. So eine Liga kommt natürlich, da kommen verschiedene Teile zusammen. Mann. Das ist nicht nur, was wir in Stuttgart machen, sondern es ist auch, was in den ganzen anderen Städten passiert und was im Liga-Headquarters passiert. Aber ich glaube, da sind viele, viele gute Leute dabei, viele engagierte Leute. Und das ist nicht easy, so eine neue Liga zu etablieren. Aber ich glaube immer noch, das Ganze ist auf dem richtigen Weg. Jeder, der ein Ticket sich holt und ins Stadion kommt, supportet diese Liga mehr, als du es dir vorstellen kannst. Jeder, der sich den Game Pass holt, jeder, der sich das Merch kauft. Das sind alles Sachen, die unsere europäische Liga stärken und dafür sorgen, dass der Sport langfristig in Europa stattfinden kann. Das ist super wichtig. Das war die ganze Mission und der Core, weswegen ich bei diesem Projekt überhaupt dabei sein wollte. Und ich glaube da immer noch dran, Mann. Ich glaube, das ist auf dem richtigen Weg, Mann. Das heißt, hol dir Tickets, geh ins Stadion, kauf Merch, kauf eine Bratwurst und supportet die Jungs da draußen. Ja, Mann, das zählt alles.
Ich bin natürlich nicht so tief in der Materie drin, aber einfach so von outside in looking. Es schaut super professionell aus. Die Stadien schauen gut voll aus. Der Hype schaut gut aus. Die Fans scheinen es zu lieben. Das Ganze schaut aus, als würde es in die richtige Richtung gehen. Also.
Schau mal, wir müssen natürlich auch ehrlich sein. Die EM dieses Jahr hat die ELF bis jetzt ein bisschen überschattet. Ja, also jeder in Deutschland, die Fußballfans haben gerade Vorrang.
Klar.
Ja. Die mussten auch Stadions ausweichen wegen der EM etc. Aber ich glaube jetzt, wo it is what it is, die EM-Reise für Deutschland leider vorbei ist und ich meine, in ein paar Tagen ist das ganze Turnier vorbei, glaube ich, dass wir auf jeden Fall spannende ELF like Playoffs und die letzten Wochen der Saison vor uns haben.
Klar.
Und ich glaube, da werden noch einige Stories auf uns zukommen.
Absolut. Okay, sorry. Okay, Mann, oh mein Gott, 91836 fragt, ist es okay, dass Aaron Rodgers das Minicamp verpasst wegen Ägypten-Trip?
Ey, Bro, ist natürlich bold, Digga. So einfach mal nach Ägypten chillen. Das wäre ein better Minicamp. Ist schon. Aber welches Jahr ist es für Aaron Rodgers?
So, ja, okay, ich schau mal ganz kurz nach.
Ja, also Aaron Rodgers ist schon so lange dabei. Jeder in der Organisation weiß und wusste genau, wen sie bekommen, wenn sie Aaron Rodgers als ihren Franchise-Quarterback holen. Und ich glaube nicht, dass das ein Kriterium ist, um zu entscheiden, ob die Mannschaft nächstes Jahr erfolgreich ist. Ich glaube, die Leute, die sich da am ehesten dran stören, sind vielleicht die Leute, die Teammates, ja, gar nicht mal unbedingt die Coaches oder sowas, sondern vielleicht die jungen Wide Receiver, die sagen, hey, lass mich doch meinen Rhythm und mein Confidence mit Aaron Rodgers aufbauen, weil ich auch ein bisschen schauen muss, dass wir die richtige Chemistry haben und schauen, dass wir da die Reps reinkriegen, aber ich glaube jetzt nicht, dass da jemand Aaron Rodgers das Ganze böse nimmt.
Nee. Ja, 20. Also 2005 wurde er gedraftet. Dann 24. Saison 20.
Ja, aber sorry. Ja, 20 könnte die Routes auch eher auch ohne mich laufen. Nee.
Ja, aber wie du sagst, ist ein guter Punkt, Mann. Weil die Jungs, ich meine, die brauchen natürlich Chemistry mit ihrem Quarterback. Aber weißt du, Aaron Rodgers ist Digga. Ich sage, ich habe das zum 20. Mal hintereinander gemacht. Ich bin okay. Ja, keine Sorge,
Bro, Leute. Jemand wie Aaron Rodgers sagt aber auch, hey, Digga, in der Woche, jeder Wide Receiver, der Zeit hat, ich fliege euch alle hier und hier hin, wo ich mit meinem Trainer trainiere und wir machen eine Woche lang unser eigenes Ding. Ich habe das in New England ein paar Mal gesehen. Also die ganzen Quarterbacks haben eigentlich immer ihre Spots, wo sie trainieren in der Offseason und fliegen sich dann die Jungs, mit denen sie die Chemistry aufbauen müssen, zu sich und trainieren mit denen eine Woche lang einfach so.
Ja, aber wir kennen ja mittlerweile Aaron Rodgers aus den Medien, der ist ein bisschen auf einem anderen Trip und Es ist auch bekannt, der seit über 10 Jahren hat der nicht einen Preseason, der spielt ja auch keine Preseason. Daher, dass er einen Minicamp verpasst, ist, glaube ich, nicht das Schlimmste der Welt.
Ja, Mann. Du brauchst immer solche Leute, die so talentiert sind, dass sie die Regeln diktieren können, weil das später die Rechte für uns Spieler verändern wird. Also Leute, irgendjemand muss es zuerst machen und dann irgendwann ist es etabliert. Ja? Irgendwann ist es verstanden, dass nicht jeder in dieser freiwilligen Offseason dabei sein muss.
Ja. Okay. Wild Jason fragt, wann kommt das Intro? Das ist Frage für Jakob. Wann kommt das? Ich habe eine Umfrage gemacht, ganz kurz zu dem Punkt. Ich glaube, 94% von euch haben abgestimmt, dass ihr ein Intro wollt. Wie viel waren das? 1000 Leute oder was haben gesagt, ja, bitte.
Das heißt, ich lasse gerade, 1000 Leute sind enttäuscht in mich.
Sind enttäuscht.
Damn. I'm sorry, guys. Also Intro kommt. Ich liebe das auch, so ein nices Intro zu haben. Das ist was Schönes. Ja, wir arbeiten daran. Wir müssen es technisch umsetzen. Ich muss hier ein bisschen mich mit der Technologie noch mehr auseinandersetzen.
Ja, wir sind auf jeden Fall dran. Wir sind dran. Es kommt in nahen Zukunft. Lass mich ganz kurz noch ein paar Fragen finden.
Komm, meine Frage geht noch.
Ah, wir haben noch ein paar gute. Warte mal. Oh shit.
Also Marc,
ganz kurz darüber, was habt ihr verdient während der NFL-Zeit? Und wie viel konnte. Nee, das haben wir schon mal beantwortet. Haben wir
schon beantwortet?
Oh ja, das ist eine gute. Die haben wir beantwortet. Die haben wir schon mal gesehen, aber die ist sehr geil. Die Mabu 1987. Persönliches Ziel, was ihr nie erreicht habt, aber dafür alles gegeben habt.
Oh, ich meine, ich sage dir echt, ich meine, das Ziel ist immer, Ziel ist so Sachen Super Bowl, Pro Bowl, All Pro. Und also das sind die Maßstäbe, in denen du als Spieler eigentlich gemessen wirst. Ich war bis jetzt bei 2 Playoff-Spielen dabei, 1 verletzt, 1 habe ich selber gespielt, aber weiter ging die Reise bis jetzt noch nicht. Und ich glaube, diesen Erfolg als Mannschaft einmal miterlebt zu haben, ist, weswegen du das Ganze hier machst.
Klar, ja, bin ich auf jeden Fall bei dir. Ich meine, im Endeffekt ist das Teamziel, das ganze Ding zu gewinnen. Vor allem, wir waren mehrere Male sehr knapp mit den Niners. Aber halt so persönliches Ziel für mich, was ich echt hart dafür gearbeitet habe und leider nie erreicht habe, war so wirklich so Full-Time-Starter zu sein. Ne? Natürlich bin ich nicht mit dem Ziel in die NFL gekommen, zu einem Core-Special-Teamer zu sein. Ne? Es hat sich einfach so entwickelt und irgendwann hast du einfach dann diesen Stempel bekommen und wo es einfach, der Zug war ein bisschen abgefahren und jeder Coach, jeder GM in der Liga dachte einfach, hey, das ist, was du machst, du bist ein Special-Teamer. Und ich habe alles versucht, ich habe Coaches geredet, ich habe im Practice so gut wie möglich versucht, mich zu empfehlen. Aber ja, das ist was so nie, meine vierte Saison habe ich einige Spiele gestartet, aber niemals mich wirklich so etabliert als ein Fulltime-Linebacker-Starter, aber ja. Schade, aber ey, das ist gelaufen.
Lief trotzdem ziemlich gut.
Es lief, ey. Wir haben trotzdem die 7 voll gemacht. Ey, ich kann mich nicht beklagen.
Ey.
Ich hatte noch eine gute, warte mal.
Wenn ihr auch Fragen stellen wollt, Marc hat das meiste in seiner Story. Hauen es jede Woche raus. Schickt eure Fragen rein.
Ja, auf jeden Fall. Jeden Dienstag normalerweise haue ich eine Story raus. Ihr macht echt einen krassen Job. Ich habe die vergessen, heute rauszuschreiben, deshalb muss ich hier kurz durchscrollen. Ja, aber hier, die letzte. Matze P03 fragt, was eine interessante Frage ist. Wie bleibt man bei so viel Geld so bodenständig wie ihr? Erzähl mal, erläutere da mal ein bisschen, dass das nicht ganz akkurat ist, das Statement.
Man, klar, das Ganze sieht nach sehr viel Geld aus, wenn du die Nummern einfach zusammenaddierst und die Kommastellen anschaust. Aber ich muss auch dazu sagen, alles, was du bei uns als Vertrags-, Gehalts-, Auszahlung etc. siehst, wir haben davon am Ende des Tages nur die Hälfte. Und gleichzeitig geht auch noch viel Geld drauf für Training, Agent etc., Off-Season-Work. Und Leben in den USA ist einfach ein bisschen teurer, Mann. Die Nummern sind ja alle ein bisschen größer, um über die Runden zu kommen. Und ich glaube, mittlerweile, so wie sich die USA verändert, sind viele von uns so Core-Spielern oder Guys, die auf League-Minimum-Basis sind. Wir sind klar natürlich in der oberen oberen Schichten in den USA, aber nicht so weit oben, dass du abheben kannst. Du kannst, wenn einer von uns abhebt, dann ist es ein kurzer Flug, Digga.
Sehr kurzer Flug. Mit Bruchlandung.
Das sind 2-3 abgehobene Jahre und dann danach ist aber wieder unter dem unterirdischen Zustand.
Absolut,
ja, dann ist es unterbodenirdisch.
Genau, also wir sind also auf jeden Fall far from, wie nennt man das auf Deutsch? Also wir sind weit davon entfernt, reich zu sein, sage ich mal so. Plus ich denke, obendrauf kommt, dass wir bodenständige Deutsche sind, würde ich sagen. Das ist einfach normal. Also selbst mit Geld, mein Ausgebenverhalten hat sich nicht wirklich jemals geändert. So dass ich sage, boah, ich habe jetzt ein bisschen Geld, dass ich jetzt, boah, ich muss jetzt fancy Sachen mir kaufen. Das bei mir ist, also so ist das bei mir nie passiert. Also
ich habe 1-2 fancy Sachen gekauft.
Was hast du gekauft dazu?
Eine Uhr.
Eine Uhr, eine schöne Rolex.
Ein paar Hosen. aber sag ich ehrlich, im Vergleich zu meinen Teammates auch noch wenig. Yeah. Sehr wenig so, Digga. Ich sehe so viele Jungs, die wirklich ballen jedes Wochenende. Ra, ra, ra. Neues Outfit. Ra, ra, ra. Designer. Mhm. Hier, Prada. Ba, ba, ba.
Alter, ich habe alles gesehen.
So lange kannst du das nicht machen mit einem NFL-Gehalt.
Digga, ich hab zu viel gesehen. Du glaubst mir nicht. Ich habe Leute gesehen, die haben einen 50-Millionen-Dollar-Vertrag unterschrieben. Huh. Und sind so nah dran, broke zu sein. Oder letztens hast du das Interview gesehen mit Antonio Brown. Hast du gesehen?
Uh-uh.
Und er, wo war er denn? Ich glaube, war das The Pivot? Wo war
er? Ja, war bei einem von den größeren.
Ja, ja, und er hat gesagt, so, are you broke? Ja, er hat gesagt, ja, er hat es zugegeben. Ich hab, er ist bankrott.
Bro, so schnell wie das Geld reinkommt, kannst du es auch wieder ausgeben. Aber dann hast du davon nichts. Und das ist passiert, wenn du abhebst, Mann. Wenn du abhebst, dann fliegst du, aber du fliegst nicht weit. Trust.
Nicht weit, Mann. Und die Landung wird hart. Wehtun, Mann. Es wird wehtun.
Die Landung wird hart, Mann.
Aber das ist doch eine gute Abrundung, Mann.
Gute Abrundung. Eine stabile Folge, Folge 14. Wie immer, abonniert den Podcast, lasst uns ein Rating da. Schreibt uns Fragen auf Instagram, kommt in den Game Changers Channel für Updates, wenn wir irgendwelche Updates für euch haben, schreiben wir die da als erstes rein. Folgt Marc auf Social Media, folgt mir auf Social Media. Wenn ihr irgendwelche anderen Fragen habt, könnt ihr die da gerne in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten sage ich Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Einschalten. Bis nächste Woche.
Bis zum nächsten Mal.
Peace. Mach's
gut.